On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutschen Handballfrauen werden sensationell und völlig überraschend Vize-Weltmeister. Lindsey Vonn gewinnt nach knapp 8 Jahren das erste Mal wieder ein Weltcuprennen und hofft jetzt natürlich auf Olympia. Und die ersten deutschen Darts-WM-Ergebnisse sind da, auch mit positiven Ergebnissen aus deutscher Sicht. Das alles und noch viel mehr in Folge 306 von On the Pitch, der Sportpodcast. Ausnahmsweise mal wieder am Dienstagmorgen, aber in altbekannter Besetzung. Moin, David.
So ist es. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ich fühle mich, als wenn 2007 wieder eingezogen wäre und das eine Woche vor Weihnachten. Es ist ja wirklich unglaublich, was wir jetzt hier in dieser Sportwoche gesehen haben. Und hinten raus haben wir natürlich auch noch die gesammelten Blicke auf den Fußball-Europapokal zum Beispiel für euch. Da geht die Liga-Phase ja gerade zu Ende. Welche deutsche Mannschaft schafft es ins Achtelfinale und welche nicht? Aber natürlich Darts, Handball, Wintersport und vieles, vieles mehr, was in den letzten Tagen passiert ist, dröseln wir für euch auf und natürlich dröseln wir auch für euch auf, wie das Kicktipp-Wochenende war im Bundesligaspieltag Nummer 14. Florian konnte gewinnen, ist jetzt vier Positionen geklettert auf Rang 5, hat 15 Punkte am Wochenende eingesammelt, während Spitzenreiter Tim mit 14 ihm durchaus auf den Fersen ist. Ich habe auch einen Platz gut gemacht, bin jetzt Vierter, das ist schön. Und Benny, gucken wir mal. Benny. Ah, keine Position gut gemacht. Punktgleich mit meinem Vater übrigens. 146 Punkte, Rang 21. Also es ist weiter noch Luft nach oben.
Ja, kein Kommentar in dieser Woche dazu.
Mehr zum Fußball dann im letzten Take. Wir starten mit den Kurznews. In dem Fall wirklich nur ganz kurz. Es geht um die Olympia-Bewerbung. Die Berliner Sportsenatorin sagt, es führt kein Weg an Berlin vorbei. Naja, da sind wir mal gespannt. Die Leichtathletin Gesa Krause sagt, ihr Marathondebüt ist zwar gescheitert, aber sie gibt das, die Mission Marathon noch nicht auf. Das ist noch nicht beendet, will auf jeden Fall aber nächstes Jahr die Leichtathletik EM über ihre 3000 Meter Hindernis-Spezialstrecke besetzen. Und dann, Benny, gibt es noch zwei andere News in Sachen Olympia.
Ja, ganz genau, denn einmal haben die deutschen Curling-Frauen um Kapitän Sarah Messenzehl die Olympia-Quali verpasst. Ja, im entscheidenden Spiel verloren sie da 5:9 gegen die USA im Qualifikationsturnier und ja, Deutschland wurde damit Tabellenvierter, schaffte damit natürlich nicht den Einzug in die Finalrunde der besten drei Teams, die dann vor Olympia gereicht hätten. Ja, und das letzte Mal waren sie übrigens 2010 dabei, also echt eine ganze Ecke her. Auch dieses Jahr leider kein Erfolgserlebnis im Curling, wo ja übrigens Sebastian Jacobi sogar mal mitgespielt hat. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Der Jäger von Gefragt gejagt, Fun Fact.
So ist es, ja. Das merkt man auch immer ab und an, dass er Curling gespielt hat. Ja, und dann ansonsten, Benny, müssen wir wieder die Leute in unseren kleinen Insider einweihen, dass wir immer hier so ein bisschen musikalisch eskalieren rund um die Aufnahmen.
Ja, genau, denn ich meine, es ist ja Adventszeit, Weihnachten nähert sich, ist nur noch 8 Tage entfernt. Und ja, wer darf da nicht fehlen? Natürlich Mariah Carey, aber weißt du, wo die auch nicht fehlen darf? Richtig, sie wird bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina auftreten. Am 6. Februar soll es da losgehen im San Siro in Mailand. Die Ankündigung folgt, nachdem die 56-Jährige kürzlich mit ihrem Hit All I Want for Christmas Is You wieder die deutschen Musikcharts anführt. Also das ist ja jährlich der Fall, dass man sie da wirklich für einen guten Monat in die Charts wieder nach ganz oben präsentiert mit diesem Song, der jetzt ja mittlerweile schon, ich weiß nicht, wie alt ist, aber schon relativ alt ist.
Und auch wenn die Weihnachtszeit 4 Tage vor dem Eröffnungszeremonien-Dings da in Mailand endet, nämlich am 2. Februar, bin ich gespannt, was sie dann da darbieten wird. Ja, das ist also die Nachfolge von Céline Dion, wenn man das so will. Und dann kommen wir zur Handball-Weltmeisterschaft. Die Resonanz war gut. Es wurden mehr Tickets verkauft, als der DHB das dachte. Das Free-TV ist eingestiegen mit dem deutschen Viertelfinaleinzug der Frauen. 2,5 Millionen haben zugeguckt. Im Halbfinale waren es dann über 3 Millionen. Das Finale haben dann tatsächlich noch mehr gesehen. Fast 6 Millionen Zuschauer in der ARD. 5,8 waren es ungefähr. und Benny, die haben sportlich ordentlich was geboten bekommen. Da habe ich den 30-23 Erfolg gegen Brasilien. Erstmals seit 2007 wieder ein WM-Halbfinale. Mhm. Damals gab es Bronze. Antje Döll da mit 6 Treffern die beste Werferin. Und dann ging es nach Rotterdam für das Halbfinale und das Finale. Tatsächlich bis ins Finale gekommen, weil man im Halbfinale Titelverteidiger Frankreich mit 29-23 rausschmeißt. Und dann, Benny, die große Frage, schafft man es gegen die Olympiasiegerinnen und Europameisterinnen aus Norwegen, den ersten Weltmeistertitel seit 1993 einzuwerfen?
Genau, und es sah ja wirklich auch lange knapp aus im Finale gegen die Norwegerinnen. Am Ende Halbzeit noch 11-11, also wirklich auf Augenhöhe dieses Duell. Und ja, am Ende holten sich aber die Skandinavierinnen den nächsten Titel. Ja, der dritte große Titel in Serie nach Olympia und EM für die Norwegerinnen. Das ist echt eine goldene Generation da. 23-20 gewinnen sie am Ende gegen die deutschen Damen. Ja, und am Ende, ja, sollte es einfach nicht reichen für den ganz großen Erfolg. Aber dieses Finale war, glaube ich, ein riesiger Schritt für die deutschen Handballerinnen. Und genau, dritte, nur zur Vervollständigung vielleicht noch, wurden die Französinnen. 33-31 gewinnen sie da, nämlich gegen die Co-Gastgeberinnen aus der Niederlande.
Ja, die wollen den Weg jetzt natürlich weitergehen. Das haben zumindest die deutschen Spielerinnen danach auch in den ganzen Interviews gesagt. So ein bisschen, ja, die Enttäuschung war da. Der Stolz kommt dann, glaube ich, in den nächsten Tagen auf. Die Frage ist nur, wenn man weitermacht, wie? Markus Gaugisch, der Bundestrainer, hat seine Zukunft erstmal offen gehalten, hat jetzt natürlich auch Interesse geweckt bei Männervereinen aus der Handball-Bundesliga zum Beispiel. Wie ja vielleicht auch bei der HSG Wetzlar in Mittelhessen, denn die haben ihren Trainer rausgeworfen. 11 Pleiten in Folge. Momir Ilic ist Geschichte. Auch der Co-Trainer Vladan Jordovic ist raus und da wurde jetzt nachverpflichtet. Ich bin gespannt, wie die Mittelhessen sich da unten wieder rausretten können. Mhm. Aber ja, also das war jetzt auch mehr als logisch. Liebe Grüße an Kollege Lennart, der hat gesagt, wenn sich die HSG mal ans Gewinnen gewöhnt in dieser Saison, dann kann es gut werden. Blöd nur, sie haben sich nicht ans Siegen gewöhnt bisherhin. Jetzt ist die Frage, ob es mit Runa Sigtriksson besser funktioniert. Wir drücken die Daumen.
Ich meine, Deutsche haben ja grundsätzlich eigentlich immer eine gute Erfahrung im Handball mit Isländern gemacht. Dementsprechend mehrfach. Dementsprechend gehen wir aber da stark davon aus, dass auch das funktioniert. Nein, aber wir drücken da natürlich die Daumen, weil nach 11 Pleiten sollte es natürlich jetzt endlich mal wieder für Wetzlar nach oben gehen. Aber ansonsten, was gibt's noch? Gibt's noch was aus dem Handball?
Ja, ich würde sagen, zum einen vielleicht nur kurz, dass wir, ja, Zwischenstand in der Tabelle, Magdeburg ist vorne, Flensburg hat das Spitzenspiel gegen die Füchse gewonnen und noch Neuigkeiten in Sachen Europapokal, denn ab der kommenden Saison dürfen 3 deutsche Männermannschaften in der Champions League mitmachen. Das hat die EHF jetzt entschieden, das heißt, dass die 10 stärksten Nationen, wozu Deutschland in Klammern natürlich, Klammer zu, auch gehört, durch die Champions League Erweiterung auf 24 Teams dann eben 3 Mannschaften auch mit in der Champions League drin haben, wo es ja übrigens auch ganz gut aussieht. Da sind Berlin und Magdeburg weiterhin Tabellenführer, während es in der European League, kann ich euch auch sagen, im Februar dann weitergeht mit dem THW, mit Melsungen, mit Hannover, mit Flensburg und so weiter und so fort. Da sind ja schon länger 4 Teams dabei. So, und jetzt, Benny, it's looking a lot like Ellipelli. Wir haben leider es nicht zeitlich geschafft, eine Vorschau aufzunehmen, aber ich sag mal so, die Rekordanzahl von 8 Deutschen dezimiert sich nicht so krass in Runde 1, wie man es hätte befürchten können.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, wir können durchaus sagen, dass wir aus deutscher Sicht echt zufrieden sein können mit der bisherigen Ausbeute. 3 von 4 Deutschen, oder generell 4 der 8 Deutschen haben ja schon gespielt. 3 von 4 der Deutschen, die schon gespielt haben, haben sogar die zweite Runde erreicht. Zum ersten natürlich Arno Merck, der Debütant, der die Super League gewonnen hat und ja, ich glaube auch eine kleine Rampensau ist, so wie man ihn wahrnimmt, hat diese Partie gegen Kim Heibrechts wirklich genossen auf der Bühne und auch absolut verdient am Ende mit 3-1 gewonnen und als Belohnung gibt es jetzt eben ein Duell mit dem zweifachen Weltmeister Peter Wright, der Noah-Lynn van Löwen 3-0 geschlagen hat. Da kann sich, glaube ich, Arno Merck vielleicht sogar die ein oder andere Chance ausrechnen, weil Peter Wright ja aktuell auch nicht in Topform ist. Das wäre natürlich eine riesige Geschichte. Aber da wird sonst lief es ja auch bisher ganz gut. Übrigens muss man da auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass die drei besten Deutschen ja immer noch vor uns sind. Mit Pietrezko, mit Schindler und mit Nico Springer. Alle drei spielen noch, ebenso wie Dominik Grüllich. Und dennoch sind schon drei Deutsche in Runde zwei. Zum einen natürlich Max Hopp, der gestern Abend sein erstes Spiel gemacht hat. Nach 5 Jahren Abstinenz und 1822 Tagen ohne WM gab es ein Comeback. Und das mit 3:1 gegen Martin Lukman durchaus erfolgreich. Ja, beeindruckende Manier, wie der das auch ja, in der Art und Weise dann runtergespielt hat. Zwei knappe Sätze am Ende noch rumgedreht und wirklich ein paar Highlights dabei gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich auch einfach riesig für ihn gefreut. Und für wen ich mich auch gefreut habe, ist Gabriel Clemens. Auch 2 schwierige Jahre hinter sich, der ja gegen Alex Spellman, gegen den US-Amerikaner, der gar nicht ins Spiel kam, 3:0 wirklich eine unfassbar solide Performance abgeliefert hat, ohne dass es nochmal spannend wurde, das Ding wirklich eiskalt runtergespielt. Und ich glaube, dieser deutliche Sieg, der tut ihm auch wirklich gut. Und David, aus hessischer Sicht gibt es ja auch die erste Meldung. Lou Wenig hat sein Debüt gegeben bei der Darts-WM. Lukas Wenig, der 31-Jährige, der aus Franken kommt, verliert am Ende gegen Wesley Pesey 1:3.
Ja, genau. Mit dem Baron von Münchhausen hat es am Ende dann nicht sein sollen mit dem Zweitrundeneinzug. Ja, ein bisschen Nervosität, die Triple haben nicht gesessen. Plaisir ist einfach auch ein Hund. Also ich habe bei Sport 1 gesehen, da gibt es so ein paar Deutsche, die sich da als Wesley Plaisir-Fans geoutet haben, weil sonst niemand ist. Das fand ich ganz lustig. Ja, scheiße, jetzt haben wir das Problem, dass er gegen Lou spielt. Ja, aber trotzdem sich das erste Mal auf der großen Bühne bewiesen, jetzt ein bisschen recovern und dann hoffentlich nächstes Jahr an das tolle Jahr anknüpfen, das er gespielt hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen die Entdeckung des Jahres, weil Nico Springer hat jetzt auch kein schlechtes 2025 gespielt. Ja. Den sehen wir ja auch noch auf der Bühne, aber trotzdem schön, dass er dabei war und das bleibt auf jeden Fall für länger, würde ich sagen, bei Lukas Wenig. Und beim Rest bin ich jetzt gespannt, wie weit es gehen kann. Was sagt dein Bauchgefühl?
Ah, also Das möchte ich gerade gar nicht, das traue ich mich gerade gar nicht zu sagen, was mein Bauchgefühl sagt. Ehrlicherweise war ja sogar meine Angst und mein Gefühl auch nach diesem durchwachsenen Darts ja eher. Also klar, natürlich, Nico Springer hat ein Turnier gewonnen und mein Schindler auch, aber so in der Breite hatte ich so das Gefühl, viele Deutsche hatten gerade auf der Pro-Tour große Probleme. Da habe ich schon die Angst gehabt und auch Schindler hat ja auf der großen Bühne jetzt keine Top-Spiele gespielt. Da hatte ich schon die Angst gehabt, dass wir viele aus auch in der ersten Runde oder in den ersten Runden sehen. Aber jetzt ist die Grundlage eigentlich gelegt für ein gutes Turnier. Ich bin echt gespannt und freue mich jetzt auch auf den Einstieg, wie gesagt, der besten Deutschen aktuell. Da wartet ja sogar auch noch ein Top-Duell auf uns mit Vadim Mena gegen Dominik Grüllich, wo wir uns, glaube ich, auch darauf freuen können. Ja, und in erster Linie freue ich mich einfach, dass Darts WM ist und dass wir jetzt jeden Tag uns voll in dieses Turnier begeben können.
Absolut richtig. Und wir begeben uns jetzt richtig nicht in die Darts WM, sondern in die erste Pause und melden uns dann gleich wieder mit Lindsay Vonns erstem Weltcup-Sieg seit fast 8 Jahren. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersport. Und wir steigen ein mit Ski Alpin und dann machen wir weiter mit dem Skispringen. Benny, was zur Hölle war da in St. Moritz los?
Boah, wo fangen wir denn eigentlich an? Das ist wirklich, die Geschichten nehmen nicht ab und werden eher mehr als weniger, was natürlich Top-Voraussetzungen für den weiteren Winter sind. Und ja, wir müssen, glaube ich, mit diesem Namen anfangen. Lindsay Vonn, wir alle haben es ja mitbekommen, ihr absolutes Hammer-Comeback, als sie nach jahrelangem Rücktritt eigentlich schon dann nochmal sagt, komm, mich packt's nochmal, ich hab Bock. Und dass sie jetzt übrigens ihren 83. Weltcup-Sieg feiert in St. Moritz. 21 Jahre nach ihrem ersten Weltcup-Triumph, nach 7.679 Tagen, gewinnt sie sensationell in der Abfahrt in St. Moritz ihren ersten Weltcup-Sieg seit fast 8 Jahren. Der letzte war im März 2018. Und David, man muss einfach sagen, die Frau ist 41 Jahre alt, die älteste Sieger jemals eines Weltcups jetzt. Also diese Frau sprengt wirklich alle Superlative, die wir, glaube ich, kennen, selbst aus dem Ski Alpin.
Die ist mehr als die Hälfte ihres Jahres oder ihres Lebens Weltcupsiegerin und es kommen immer noch Siege dazu. Und wir müssen damit rechnen, dass das jetzt nicht der letzte gewesen ist, dieser 83. Weltcup-Erfolg. Es ist völlig absurd, wirklich. Und sie hat gesagt, bei Olympia wird Schluss sein, außer ich kämpfe noch um eine Kristallkugel mit, dann mache ich danach noch weiter. Darauf bin ich gespannt, was jetzt das letzte Rennen sein wird und ob sie tatsächlich nochmal eine Olympiamedaille holt. Sie war jetzt mit Axel und Zwindal zusammen bei den Kollegen bei Servus TV bei Sport in Talk, Sport und Talk im Hangar 7. Und da wurde gesagt, ja, weißt du denn, wer die älteste Medaillengewinnerin bei Ski-Alpin-Wettbewerben bei Olympischen Spielen ist? So, ja, keine Ahnung. Ja, du selber in Pyeongchang 2018. So, und dann Axel und Zwindal, der hält nämlich den Rekord für generell die älteste Medaille. Ja, also Linzer, ich hoffe, dass du den Rekord auf jeden Fall brichst. Also, es könnte auf jeden Fall so kommen. Das wäre schon wirklich, also, kompletter Wahnsinn. Aber auch aus deutscher Sicht war es natürlich ein riesiges Ausrufezeichen-Wochenende. Beim Wonn-Sieg ist Emma Eicher Fünfte, Kira Weidle-Winkelmann Achte, also zwei unter den Top 8 aus deutscher Sicht, super. Aber am nächsten Tag sollte es noch besser kommen, denn Emma Eicher gewinnt die zweite Abfahrt in St. Moritz und holt damit den dritten Weltcupsieg ihrer Karriere und sie gewinnt vor natürlich Lindsay Vonn und Sofia Gonca. Das ist wirklich unglaublich. Fassbar und kaum auszuhalten. Nach dem Sieg in Quidfiel in der letzten Saison und dem Podestplatz, den sie auch schon in dieser Saison geholt hat, jetzt also auch ein ganz großes Ausrufezeichen von ihr in Richtung Olympische Spiele.
Ja, absolut. Also mit 22 Jahren schon drei Weltcup-Siege auf dem Konto und dann auf so einem prestigeträchtigen Podest zu stehen. Ich glaube, für sie ist das auch, glaube ich, die Welt, sagen zu können, dass sie sich nochmal mit Lindsay Vonn messen kann. Es ist ja auch eine unfassbare Geschichte. Ich meine, zwischen den beiden liegen fast 20 Jahre. Und das ist wirklich eine richtig tolle Geschichte, glaube ich, auch für Emma Eicher, die sich da ganz und gar nicht verstecken muss und da eben ganz vorne mithalten kann, was natürlich echt toll ist. Aber es gab ja mal wieder, wie wir es ja auch aus den alpinen Disziplinen kennen, leider auch negative Schlagzeilen, die wieder geschrieben wurden. Die Schweizer Ski-Olympiasiegerin Michelle Gysin, mittlerweile ja 32 Jahre alt, stürzte im Training in St. Moritz zur Weltcup-Abfahrt bei ziemlich hoher Geschwindigkeit, krachte da in einen Fangzaun und verletzte sich dabei an der Halswirbelsäule, wurde dann ins Krankenhaus in St. Moritz geliefert, in die Spezialklinik, dann nach Zürich geflogen und wir drücken die Daumen, dass es da hoffentlich schnellstmöglich alles wieder okay ist. Aber das sah ganz und gar nicht gut aus, was wir da gesehen haben. Und übrigens nicht die Einzige, auch Emma Eicher musste im Laufe des Super-G im Speed-Wettbewerb im letzten dann auch stürzen vor der ersten Zwischenzeit. Da ist Gott sei Dank nichts passiert. Das heißt, wir müssen jetzt keine negativen Gefühle haben nach diesen tollen Tagen von St. Moritz, was Emma Eicher betrifft. Und ansonsten können wir uns, glaube ich, auch über gute Ergebnisse von Kira Weidle-Winkelmann freuen. Einmal Achte im Wettbewerb, wo Emma Eicher Fünfte wurde, in dem Wettbewerb, wo auch eben Lindsay Vonn gewann. Und dann nochmal Elfte, solide Ergebnisse und schön zu sehen, dass Emma Eicher da keine Einzelkämpferin ist vorne.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also durchweg konstant gepunktet und natürlich stellt das dann so ein bisschen wird in den Schatten gestellt von den anderen Ereignissen. In der zweiten Abfahrt, die Emma Eicher gewinnt, ist sie 14. geworden. Also durchaus auch hier ganz wichtige Resultate in Sachen Norm, in Sachen Erfahrung, in Sachen sich behaupten gegen die weitere Weltelite. Der Sieg im Super-G geht an Alice Robinson aus Neuseeland, während Lindsay Vonn da ganz knapp am Podest vorbeischrammt und auf Platz 4 landet. So, und dann springen wir von St. Moritz zum nächsten traditionellen Austragungsort und zwar nach Val d'Isère. Da waren die Herren unterwegs mit einem Riesenslalom und einem Slalom. Können wir recht kurz machen. Den Riesenslalom gewinnt Loïc Meillard vor Luca Erni und Marco Odermatt. Fabian Kratz wird bester Deutscher auf Platz 12, während sich Jonas Stockinger und Alex Schmid beide Platz 13 teilen. Also drei Deutsche innerhalb von drei Positionen. Und im Slalom hatten die Deutschen natürlich die Karten auf Linus Strasser gesetzt. Das hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Fahrfehler im zweiten Durchgang, beziehungsweise hat den zweiten Durchgang verpasst, weil er den ersten Lauf versemmelt hat. So rum ist es. Timon Haugan ist am Ende der Sieger vor Loïc Meillard, der den Riesenslalom am Tag davor gewinnen konnte. Und auch Henrik Christoffersen ist auf dem Podest, damit dann also nicht drei Schweizer wie am Tag davor, sondern Norwegen, Schweiz, Norwegen. Weiter geht es im alpinen Zirkus bereits heute, kann ich euch sagen, denn es gibt das Nachtevent in Courchevel und dann stehen auch schon die ersten großen Klassiker an, denn die Herren werden sich in Gröden von der Piste schmeißen, während sich die Damen in Courchevel jetzt unter der Woche beschäftigen und dann auch mit Speed-Disziplinen in Val d'Isère unterwegs sind am Wochenende.
Genau so ist es und ja, es geht einfach alles so weiter, wie es jetzt auch schon weitergegangen ist bisher. Und wir gehen ins Skispringen, David. Auch da ist wieder einiges passiert. Zunächst einmal, ich glaube, jenseits des Sports können wir uns für Stefan Kraft freuen, denn er ist Vater geworden mit 32 Jahren. Einer Tochter und hat ja dafür, ich meine, am Anfang der Saison schon echt dominiert, in Falun direkt Weltcupsieg gewonnen, danach eben genau wegen dieser Geburt eine Weltcuppause eingelegt und hat sich auch gut zurückgemeldet, da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber generell, was man konstatieren muss, Karl Geiger, Stefan Horngacher und er haben sich darauf geeinigt, ihn jetzt erstmal aus dem Weltcup zu nehmen. Wir alle haben gesehen, mehrfach schon die Qualis verpasst in diesem Jahr. Da läuft gerade bei Karl Geiger gar nichts zusammen, war wirklich chancenlos und wurde jetzt eben tatsächlich am Wochenende in Klingenthal durch Luca Roth ersetzt, der jetzt auch nicht viel besser rankam, aber vielleicht fangen wir erstmal hier mit den Damen an, denn ein Name, der uns, glaube ich, einfach nicht aus dem Kopf geht, ist Nozomi Maruyama. Schon in Klingenthal gewann sie jetzt ihren 4. Saisonsieg, auch nochmal 2. geworden, damit ja aktuell die Führende des Gesamtweltcups. Welche Worte findest du für diese Japanerin, die, ja, also natürlich, man kennt sie, aber dass sie jetzt mit 27 so wie ein Phönix aus der Asche ganz vorne nicht nur mitspringt, sondern das Ding dominiert, hätte niemand gedacht.
Ja, absolut. Auch Sarah Takanashi ist ja wieder relativ stabil zurück, wie die Japanerin generell. Die sind hier teilweise zu viert in den Top 10. In der Breite gut aufgelegt und für Nozomi Maruyama hoffe ich, dass sie diese Form konservieren kann. Was die genau im Sommer angestellt haben in Japan, kann ich dir jetzt nicht verraten, aber ist auf jeden Fall wirklich erstaunlich und im Vergleich zu den Herren ja irgendwie auch so ein bisschen vergleichbar mit Domen Preus, der seine Form super konservieren konnte und jetzt auch schon wieder rumfliegt wie so ein Bekloppter. mal gucken, ob der das, also da wundern wir uns gefühlt, glaube ich, noch mehr drüber als bei Maruyama, weil da vielleicht der Sprungstil jetzt auch nicht so komplett abenteuerlich aussieht, wie vielleicht das beim Slowenen der Fall ist. Aber ja, also das läuft richtig gut. Maruyama einmal auf dem Platz 1 vor Nika Preutz und Lisa Eder. Da ist Selina Freitag beste Deutsche mit Rang 7 und am zweiten Tag ist Nika Preutz die Siegerin und da sieht es aus deutscher Sicht auch richtig gut aus, denn Selina Freitag und Agnes Reisch schrammen nur ganz knapp am Podest vorbei mit Platz 4 und Platz 5 im Nebel vom Vogtland, in dem ja dann auch die Herren sich versucht haben, darunter zu stürzen, was ja dann doch besser geklappt hat, als es zum Beispiel in Lake Placid der Fall gewesen wäre, wo der Weltcup ja eigentlich stattgefunden oder hätte stattfinden sollen. Benny, du kannst gerne gleich auf die Ergebnisse eingehen. Ich kann dir sagen, Deutschland ist im Nationencup noch Vierter. Das wundert mich fast schon. Der beste Deutsche im Weltcup ist Philipp Raimund nach diesem Wochenende. Platz 4 im Gesamtweltcup. Felix Hoffmann auf der 9. Und da fragt man sich wirklich, wo sind die großen Namen? Pius Paschke ist auf Platz 20 abgeschmiert. Ja. Andy Wellinger 31, hat erst in 2 Weltcup-Springen in diesem Winter gepunktet und hat auch gesagt, du hast eben Karl Geiger angesprochen, auch Andy Wellinger wird in Engelberg nicht mit dabei sein, hat gesagt, wir gehen erstmal trainieren. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee.
Ja, so einen Schritt zurück machen, um dann hoffentlich bald wieder 2 nach vorne zu machen, ist, glaube ich, wirklich, da einfach an der Tagesordnung. Und ja, gut, die beiden Namen, die der Grund dafür sind, warum Deutschland weiterhin auf Rang 4 ist, ist natürlich einmal Philipp Raimund. 2. Podium des Winters, richtig, richtig toll. Jetzt also auch in Klingenthal Dritter geworden. Hinter den beiden oder 2 der dominierenden Namen mit Domen Preutz und Stefan Kraft. Ich glaube, darüber können wir uns sehr freuen.
Ansonsten, das 4. Podest schon.
Das 4., ja, stimmt. Ja, aber nicht in diesem Winter.
Doch.
Doch?
Ja.
Okay,
dann 1 in Bild. Forlun und 2 in Wiswa.
Okay,
ja. Sehr Dritter, gut. Dritter.
Ja, aber ansonsten aus deutscher Sicht war es ein bisschen düster. Auch Felix Hoffmann einmal 29. geworden, einmal immerhin 12. geworden. Da wurde es dann auch wieder besser. Raimund holte zudem nochmal einen 10. Platz, was auch solide ist. Ich glaube, worüber wir auch noch reden müssen, David, ist einmal Valentin Foubert, der Franzose, verbessert das beste französische Ergebnis jemals eines 5. Rangs, was es schon diesen Winter gab, zu einem 4. Direkt hinter Preutz, Nikaido und Kobayashi, also Doppel-Japan-Podium auch, gab es da auf der Großschanze. Und ich glaube, man kann auch Jonas Schuster erwähnen, der Sohn vom ehemaligen Bundestrainer, der ein Top-Ergebnis einfahren konnte. Der wurde nämlich einmal 11. und springt da durchaus selbstverständlich auch jetzt regelmäßig in die Punkte und ist zuverlässiger Teil der Top 30. Auch das irgendwie schön zu sehen.
Ja, seit 2009 der bestplatzierteste Franzose im Weltcup, Emmanuel Chedal, gefällt das. Und auch Vincent Decombe-Savoie wird das sicherlich wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Freut mich total für Valentin Foubert. Und auch mit Tomofumi Naito ist jemand unter den Top 6, den man da jetzt nicht allzu oft sieht im Weltcup. Ich freue mich über Manuel Fettner, der nach wie vor in einer richtig stabilen Form zu sein scheint. Er muss mich jetzt gerade in Engelberg auch wieder ein bisschen reingucken, weil ich jetzt tatsächlich nicht allzu krass viel verfolgen konnte am Wochenende. Jonas Schuster, richtig gut drauf. Weiß nicht, ob du den gerade schon angesprochen hattest.
Hab ich grad, ja.
Platz, ja, genau. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, mit den Deutschen, ich weiß nicht. Also jetzt Engelberg ist natürlich auch immer dann auch schon viel Medienrummel, Vorberichterstattung, Vierschanzentournee. Wir haben natürlich jetzt komplett anders gelagerte Schlagzeilen als letztes Jahr, weil da nicht gesagt wird, Pius Paschke, der Seriensieger, ist der Top-Favorit auf die Vierschanzentournee. Natürlich wird sich Philipp Raimund diesen ganzen Fragen aussetzen müssen, aber insgesamt gesehen wird das deutsche Skispringen bei weitem nicht so gut betrachtet werden können, wie es noch im letzten Winter der Fall ist. Was ahnst du da jetzt, was da die nächsten Tage kommt? Weil das, was kommt, die Welle kann nicht brechen, Benni. Die bricht erst im neuen Jahr.
Das fühle ich auch. Aber ja, ich glaube, so gewisse Vorzeichen dieser Phase, die wir gerade erleben, haben wir, glaube ich, auch in den letzten Wintern schon so ein bisschen gespürt. Also es hat sich ja da so stückweise hinentwickelt. Klar gab es die Hochphasen, wie jetzt zum Beispiel ein Pius Paschke im ersten Drittel der vergangenen Saison, der zig Weltcupsiege da gewonnen hat. Aber grundsätzlich, gerade die Breite hat enorm gelitten in den letzten Jahren. Auch ein Kyle Geiger war schon in der vergangenen Saison nicht einer der stärksten deutschen Springer. Und irgendwas läuft da falsch. Vielleicht, keine Ahnung, ich möchte da auch Stefan Horngacher keinen Vorwurf machen, weil auch unter ihm tolle Ergebnisse eingefahren wurden. Aber vielleicht wirkt da auch ein Trainerwechsel danach ein bisschen erquickend für die Mannschaft. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass da ja einiges im Argen scheint in dieser Breite und dass da so Namen wie Wellinger und Geiger beide plötzlich teilweise darum kämpfen, überhaupt in den ersten Durchgang zu kommen. Das ist ja ein Armutszeugnis.
Ja, da kann ich nicht viel was zu ergänzen. Es war ein Wochenende, an dem Herren und Damen zusammengesprungen sind und das wird es auch am Wochenende wieder geben, wenn es dann auf der Groß-Titli-Schanze weitergeht. In Engelberg mit der Vier-Schanzentournee, Generalprobe. Und dann wird's ernst. Was dann in Oberstdorf Sache ist, das werden wir am Wochenende noch nicht sehen. Das dauert dann noch bis nach den Feiertagen. Und dann geht's los mit der Vier-Schanzentournee. Dann sprechen wir an dieser Stelle nicht über die nordische Kombination. Da gibt es nur zwei Weltcup-Wochenenden sind es nur im Dezember. Das geht am Wochenende in der Ramsau weiter. Und wir melden uns nach einer Unterbrechung wieder mit Österreich, Hochfilzen, Biathlon. Ohne Franzi Preuß und Selina Krotian. Was da ging, besprechen wir gleich.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team, in einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Biathlon aus Hochfilzen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin lag krank im Bett und auch Selina Krotian ist angeschlagen, nicht mit in Österreich dabei gewesen. Benni, was ging fürs deutsche Biathlon-Team? Ging es da besser los, als der Winter ja gestartet war?
Ja, definitiv. Also wenn du schon die Damen direkt ansprichst, können wir da ja vielleicht sogar sagen, dadurch natürlich, dass Franziska Preuß und Selina Grotian nicht an den Start gehen konnten, gab es eine ganz neue Staffelkonstellation die wir so noch gar nicht gesehen haben, mit Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Vogt. Und tatsächlich hat sich dieses dritte, hat sich dieses Quartett auch tatsächlich auf ein Podium in der Staffel gesetzt. Ein schöner dritter Platz am Ende, direkt hinter Schweden und Norwegen. Das hätten, glaube ich, wenige erwartet. Und das auch durchaus mit einem Abstand auf Finnland auf Rang 4. Das war echt schön zu sehen. Und das hat sich auch tatsächlich in Einzelwettbewerben fortgesetzt. Wenn man sich da anschaut, dass ja, im Sprint zum Beispiel ja, zwei Deutsche in den Top Ten sich bewegten. Einmal Vanessa Vogt, die wieder ein tolles Schießen zeigt aktuell mit einem starken siebten Platz. Und auch Anna Weidel, die auf einem achten Platz landet, die als Nachrückerin jetzt für Grotjan und Preuß reingerutscht ist. Und übrigens, Weidel konnte das mit einem zehnten Platz in der Verfolgung auch bestätigen. Das ist echt toll. Bei Vanessa Vogt ging es dann ein bisschen nach hinten. Da war es dann Rang 29, aber auch das, mein Gott, passiert halt mal.
Olympianorm geknackt.
Olympianorm, genau. Ja. Für beide wichtig, aber auch für Anna Weidel natürlich ja, eine kleine Demonstration dafür, dass es vielleicht, dass sie vielleicht auch tatsächlich in den Weltcup einfach aktuell gehört. Den Sprint gewann übrigens Lou Jean Monod vor Maren Kierkeide und Anna Magnusson. Und in der Verfolgung gewann am Ende durch ein Top-Schießen Lisa Vitozzi, die einzige, die da vorne drin fehlerfrei blieb, vor Anna Magnusson und Maren Kierkeide. Auch das ein tolles Ergebnis. Und David, bei den Männern würde ich sagen, lief es ja auch nicht viel schlechter.
Genau, also erstmal noch das Comeback bei den Frauen mit Julia Simon. Ja. Über den Kreditkartenbetrug haben wir die letzten Monate schon häufig gesprochen. Ja, und auch da muss man sagen, bei den Herren gab es auch Lichtblicke. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Nämlich unter anderem mit dem ersten Podestplatz für Philipp Horn. Er wird Dritter im Sprint hinter Tommaso Giacomelli und Eric Perrault. Bleibt da fehlerfrei und am Ende 6 Sekunden hinter dem Sieger. Und bei Platz 4, Benny, da hast du eine wunderbare Analogie geprägt, die du jetzt gerne nochmal zum Besten geben kannst. Im Vorgespräch eben habe ich mir schon wieder weggeschmissen.
Naja,
Johann also, Olaf Botten, was ist da los? Wo kommt der her?
Ja, mein Gott, wo kommt der her? Das fragen wir uns ja gerade alle. Und das, was ich wahrgenommen habe, pünktlich zum Ende der Karriere vom großartigen Johannes Tinius Bö, sieht man eben Johann Olaf Botten im Weltcup und er gewinnt Weltcups und befindet sich eigentlich in jedem Rennen unter den Top 4, 5. Das erinnert mich so ein bisschen an diese FIFA-Karrieren, wo man ja, sobald dann ein Messi zum Beispiel die Karriere beendet, einen jungen Argentinier auf dem freien Markt findet mit 16 Jahren, der ein ähnliches Potenzial hat. Aber ja, so ein Botten scheint genauso ein Typ zu sein. Den wirfst du in den Weltcup und schwupps, ja, ist er einfach mal wie selbstverständlich in der absoluten Weltspitze mit dabei. Also brutal, was der hier abgerissen hat in den ersten Wochen, oder?
Ja, das ist wirklich vom anderen Stern. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht, ob er jetzt dieses Ding da halten kann. Er läuft ja in Gelb jetzt mit 365 Punkten nach diesem Wochenende, hat keinen Einzelsieg gelandet, aber in der Staffel war er erfolgreich, zusammen mit Dorles Kjefdal, Legreit und Christiansen. Da ist das deutsche Team am Ende auf Platz 5 gelaufen. Es sind Zobel, Navrat, Horn und Strelo gewesen, insgesamt 11 Nachlader und eine Strafrunde. Frankreich und Schweden am Ende mit auf dem Podest. Und dann haben wir auch noch den Verfolger natürlich. Wo habe ich ihn hingeschoben? Da ist er. Genau, Philipp Horn rutscht auf Platz 4 und muss eben Johann Olaf Botten diesen Podestplatz zugestehen, während Eric Perrault fehlerfrei bleibt und dort den Weltcupsieg holen kann. Philipp Navrat wird mit 2 Fehlern noch Zehnter, ist also da in den Top 10 mit dabei aus deutscher Sicht. Und dann vielleicht noch so eine kleine übergeordnete Information aus dem deutschen Biathlon-Team, denn Sportdirektor Felix Bitterling wird den DSV verlassen nach der Saison und sich dann in der IBU oder bei der IBU um eine neue geschaffene Marketingabteilung kümmern. Das also so eine kleine Randnotiz und mit Biathlon geht es natürlich auch noch vor Weihnachten weiter an diesem Wochenende, Benny, und ich kann dich beglücken, es gibt Donnerstag-Sprint, Freitag-Sprint, Samstag-Verfolger und am Sonntag endlich hast du deinen Massenstart.
Es wird auch Zeit und ja, ich freue mich sehr. Was eine schöne Woche, oder? Auch so viele so viele Individualwettbewerbe, wo man sich echt drauf freuen kann und wo man hoffentlich auch wieder ein paar gute deutsche Ergebnisse sieht. Ich meine, der Rückenwind, der muss ja mitgenommen werden, sei es die Staffel oder das Top-Ergebnis von Philipp Horn. Es geht voran und das ist schön.
Ja, das gleiche gilt auch für den Langlauf. Ich mache es ganz kurz. In Davos schrammen Laura Gimler und Coletta Rützek mit Rang 4 ganz knapp am Podest im Teamsprint vorbei. Lass mich rechnen, es sind am Ende 8 Hundertstel, die sie vom Podestplatz trennen. Schweden, Norwegen, Norwegen da vorne mit dabei. Ansonsten finde ich auch noch ganz interessant, dass es bei den Frauen eine Deutsche mit Laura Gimler in das Einzelsprintfinale geschafft hat, da auf Rang 6 am Ende landet und mit Coletta Rützek auch noch mit im Halbfinale war. Das ist was, was wir in den letzten Jahren überhaupt nicht als selbstverständlich nehmen konnten und inzwischen nicht mal mehr eine große Agenturmeldung wert ist. Von daher auf jeden Fall durchaus ein ganz dickes Ausrufezeichen dafür die deutschen Langlauffrauen. Und da guckt man natürlich gerne noch auf den Zehner, weil die Sprintherren zugegebenermaßen jetzt dann doch eher abflachen an Sachen Schlagzeile. Gucken wir mal, es sind 5 Norweger vorneweg, 7 Norweger unter den Top 8 und Florian Notz am Ende mit Platz 12, der beste Deutsche im 10 Kilometer. Und bei den Frauen haben wir mit die beste Platzierung für Helen Hoffmann, die sich in den letzten Wochen ja durchaus so ein bisschen in die Weltspitze gelaufen hat mit Rang 8. Pia Fink wird da 10. Und liebe Leute, es gibt einen Weltcup-Premierenerfolg für Caroline Simpson-Larsen, die den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere oder generell, die noch nie auf einem Podest stand, noch nie in den Top 5 war, die jetzt überhaupt das erste Mal gewinnt. Ich bin total geschockt und kann es gar nicht glauben. Die gewinnt also dieses 10-Kilometer-Rennen. Und dann, warum labert euch der Bücker jetzt hier mit Langlauf voll? Ja, Freunde, es gibt ja nicht nur die Vierschanzentournee, sondern auch die Tour de Ski, die ja damit endet, dass immer alle die Alpe Chemise hochrennen. Und die Tour de Ski startet in diesem Jahr in Toblach und hat leider nur noch 2 Stationen, das ist ziemlich traurig, Toblach und Val di Fiemme. Am 28. Dezember geht's da los, also das vergessen wir natürlich nicht.
So, ganz genau, auch das immer so ein bisschen im Schatten, ja, auch von der Vierschanzentournee, aber auch hier reden wir natürlich darüber. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz, also es ist wirklich, wir kommen hier heute echt ins Reden, ganz kurz noch durchs Rodeln durch, auch da setzt sich eigentlich weiter deutscher Erfolg durch. Bei den Männern gab es einen tollen Erfolg, des Rekordweltmeisters Toni Eggert zusammen mit Florian Müller, die gewannen, auch bei den Frauen übrigens. Ja,
die haben auch bei den Frauen gewonnen.
Nein, da war ein Komma dazwischen. Bei den Frauen gewannen nämlich Diana Eidberger und Magdalena Macina. Ja, und sonst gab es auch für den Rodelweltmeister Max Langenhahn ein solides Ergebnis. Er wurde Zweiter beim Weltcup in Park City. Ja, schob sich damit auch übrigens im Gesamtweltcup auf den 2. Rang vor. Musste sich nur dem Österreicher Jonas Müller geschlagen geben. Und bei den Frauen verpasste leider Julia Taubitz das Podium. Am Ende gewann da Summer Bridger aus den USA. Und David, du nimmst uns nochmal ganz kurz mit durch Bob und Skellen.
Genau, Merle Fräbel beste als 6. Das noch kurz am Rande. Und dann haben wir Bob und Skeleton natürlich auch noch. Es ging in Lillehammer durch die Bahn. Und da haben wir natürlich auch wieder durchaus nicht die allerschlechtesten Ergebnisse aus deutscher Sicht. Es geht los mit einem knapp verpassten zweiten oder den ersten Weltcupsieg in dieser Saison für Axel Jung aus Dresden. Der Skeletoni auf Platz 2 am Ende hinter Matt Weston, wie es Aikalai sagen würde. Dann gibt es aus der Frauensicht beim Skeleton leider keinen Podestplatz aus deutscher Sicht. Jacqueline Pfeiffer wird hier 3. Und im Mixteam zusammengerechnet gibt das trotzdem einen Platz 3, also gibt es da zumindest einen kleinen Trost. Dann haben wir einen Podestplatz für Laura Nolte, die beim Monobob-Wettbewerb den 3. Platz einheimst, nachdem sie sich ja im letzten Durchgang noch irgendwie von 4 nach vorne verbessern konnte. Das ist sehr, sehr schön. Brie Walker ist da die Erfolgreiche gewesen. Lisa Buckwitz hat einen Startrekord zwar aufstellen können, trotzdem von Platz 2 noch auf Platz 5 zurückgefallen. So, und dann sind wir, bevor wir gleich zu Bennys Lieblingsdisziplin kommen, noch kurz im Zweierbob bei den Frauen. Da gibt es einen deutschen Dreifacherfolg. Nolte, Kalicki, Buckwitz am Ende das Podest. Und das, obwohl bei Lisa Buckwitz vor allem eine ganz Besonderheit aufgetaucht ist. Denn hier stehen 3 Namen in der Ergebnisliste für den Zweierbob, weil die musste die Randschieberin wechseln. Kira Lipperheide und Nele Schuten sind da quasi einmal ausgetauscht worden, gab dann einen Startrekord, die Weltmeisterin am Ende auf Platz 3. Und Benny, deine Lieblingsrubrik kann ich dir auch gerne noch bestätigen. Die Lochner-Friedrich-Duellreihe geht weiter und ich sag mal so, einer hat die Nase vorn. Johannes Lochner holt den Sieg im Viererbob vor Francesco Friedrich und Team Amur. Und im Zweierbob ist auch Johannes Lochner vorne vor Adam Amur. Da ist Francesco Friedrich sogar nur Dritter.
Ja, das setzt sich ja gerade so ein Stück weit durch, ne, dass sich Lochner da in einer gewissen Regelmäßigkeit jetzt absetzt von Francesco Friedrich. Also wir sind gespannt, wie sich das fortsetzt. Die Rivalität wird auf jeden Fall weitergehen. Ansonsten haben wir noch eine ganz kurze Meldung aus dem Eisschnelllauf. Ich meine, das Riesentalent Finn Sondekalb macht ja gerade ordentlich auf sich aufmerksam. Für den Podestplatz hat es jetzt aber leider beim Weltcup in Hammer nicht gereicht. Trotzdem am Ende ein vierter Platz über die 1500 Meter. Wieder tolles Rennen. Am Ende 1,45,51 Minuten. Und Sieger war am Ende der US-Läufer Jordan Stolz.
Ja, so ist es. Und dann machen wir eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit allem, was nicht Fußball ist. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns noch mit so ein paar News, die die letzte Woche auch noch aufgetaucht sind. Benni, zuvorderst, was verbindest du mit Dr. Helmut Marko?
Naja, ich kenne natürlich Helmut Marko als insbesondere...
Schon mal gut.
Natürlich rund um Red Bull und Max Verstappen grundsätzlich natürlich. Die beiden führen ja ein ziemlich inniges Verhältnis und haben auch ja in der Vergangenheit eben eigentlich eine lange Vergangenheit zusammen. Ansonsten, ja, klär mich auf.
Ja, er hat seine Tätigkeit für Red Bull, für das Formel-1-Team beendet. Zitat: Dass wir in dieser Saison die Weltmeisterschaft nur knapp verpasst haben, hat mich tief berührt und mir verdeutlicht, dass nun der richtige Moment für mich gekommen ist, dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel persönlich zu beenden. Ich bin seit 6 Jahrzehnten im Motorsport tätig und die vergangenen über 20 Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise. Es war eine wundervolle Zeit, in der ich so vielen talentierten Menschen helfen und sie begleiten durfte. Alles, was wir gemeinsam erreicht und aufgebaut haben, erfüllt mich mit Stolz. Gilt natürlich auch Sebastian Vettel, der unter seiner Ägide von 2010 bis 2013 ja 4 Weltmeistertitel einfahren konnte. Und jetzt ist dann eben Schluss. Er hat ja bei Sky im Interview nach dem Abu Dhabi Grand Prix, in dem sich Lando Norris zum Weltmeister gekrönt hat, ja auch gesagt, ja, wer weiß, ob wir uns nächstes Jahr noch wiedersehen. Und dann ging die ganze Berichterei los. Und jetzt eben dann hat er den Abschied verkündet, hat auch richtig nochmal Abblick abgeledert in Sachen Christian Horner, der Ex-Teamchef, der sich ja da verabschiedet hat. Auch die erfolgreiche oder das Triumvirat, wenn man so will, mit Adrian Newey hat die Formel 1 geprägt. Nun sind alle drei von Bord bei Red Bull. Das aus der Formel 1 und dann gibt es noch schlechte Nachrichten aus der NFL und zwar gleich doppelt aus Kansas City.
So, ganz genau, denn also wenn wir hier auf die NFL schauen, dann wird wahrscheinlich jeder, wenn man insbesondere an die Kansas City Chiefs denkt, an die letzten erfolgreichen Jahre denken. Also Back-to-Back Super Bowl-Titel und so weiter. Und wer natürlich davon der Mann der Stunde war und eigentlich auch ist, ist Patrick Mahomes. Und was soll ich sagen? Also was für eine schwarze Woche für die Chiefs und für Pat Mahomes. Die Chiefs verpassen nicht nur nach dem 13-16 gegen die Los Angeles Chargers die Playoffs mit der 8. Niederlage im 14. Spiel, sondern verlieren tatsächlich auch Patrick Mahomes als Spieler für die nächsten Monate. Aus einem ganz einfachen Grund, Pat Mahomes verletzt sich mit Kreuzbandriss und wird jetzt erstmal monatelang ausfallen. Brutale Zwangspause, die da jetzt auf ihn wartet. Wie gesagt, die Chiefs, die letzten Jahre so dominiert haben, die haben jetzt echt schwierige Wochen hinter sich. Und es ist ja irgendwie auch, ich sag mal, Glück im Unglück, dass Pat Mahomes zumindest in der wichtigen Playoffs-Phase nicht fehlt. Der Grund ist trotzdem negativ, ganz einfach, weil sie die Playoffs nicht erreicht haben.
Ja, so kann man es natürlich auch zusammenfassen. Unterdessen ist auch klar, dass die NFL, doch schon wieder regelmäßig in München zu Gast sein wird, nämlich 2026 und 2028. Auch Berlin nochmal zweimal bestätigt für 27 und 29. Das aus deutscher NFL-Sicht also noch von Interesse. Und dann noch eine ganz schnelle News aus dem Radsport. Denn Florian Lipowitz, der Dritte bei der Tour dieses Jahr, hat seinen Vertrag bei Red Bull Bora Hansgrohe verlängert, hat ja auch das weiße Trikot geholt und jetzt ist der Plan für nächstes Jahr raus. Zusammen mit Remco Evenepoel, der neu zum Team kommt, sollen sie die Doppelspitze bei der Tour bilden. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Also dann sind Primoz Roglic und Jay Hindley erstmal für die anderen großen Rundfahrten eingeplant. Und ja, Doppelspitze, zwei GC-Fahrer, Gesamtklassementfahrer bei einer großen Tour. Ist ein kleines Abenteuer, haben wir dieses Jahr schon gesehen, wie das laufen kann. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in der Praxis am Ende aussieht. So, und dann sind wir für den Rest eigentlich durch, Benni, und melden uns dann gleich wieder mit einem kleinen Blick zurück auf die Europapokalwoche. Dann gab es ein paar Neuigkeiten im Frauenfußball und natürlich auch ein spannendes Bundesliga-Wochenende. Das vorletzte in diesem Jahr. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder nach der Unterbrechung mit dem Fußball. Das DFB-Pokal-Viertelfinale steht fest. Anfang Februar wird gespielt. Leverkusen gegen St. Pauli, Kiel gegen Stuttgart. Topspiel Bayern gegen Leipzig und Hertha gegen Freiburg. Das ist das Spiel, was ihr nicht im Free-TV zu sehen bekommt. Benni, ich habe dich dazu noch gar nicht gehört, weil wir letzte Woche nicht zusammen waren. Bayern gegen Leipzig, das kann doch langsam kein Zufall mehr sein vom DFB.
Tja, nee, das mag wohl sein. Also natürlich aber trotzdem irgendwie auch für den DFB-Pokal ganz nett, dass ich da, ich sag mal, bestimmte Favoriten auch da mal frühzeitig selbst rauskicken. Und Platz 1 gegen Platz 2, ich glaube, da können wir uns auf ein absolutes Summer-Match freuen. Hoffentlich keine leichte Vorentscheidung. Aber ich glaube, dieses aktuelle Leipzig könnte auch die Bayern zumindest ärgern.
Ja, auf jeden Fall. Dann war die News der Woche auf jeden Fall aus dem Frauenfußball, dass die 14 Vereine der Bundesliga den Ligaverband gegründet haben. Und ich sag mal so, sie haben sich mit dem DFB jetzt nicht so krass zusammengetan, wie man das vielleicht erwartet hätte. Wie ist dein Blick darauf?
Ja, zumindest sorgt es so ein bisschen für Irritationen und Augenrunzeln, wenn man sich sieht, dass da sich Frauen und Männer nicht mal einig werden unter einem gemeinsamen Dach, unter einem gemeinsamen Verband. Die Zukunft zu bestreiten. Ich bin da sehr gespannt, wie es aussieht, ob man sich da einig wird in Zukunft. Aber die Gründung dieses Ligaverbands wirkt ja eher so wie ein großer Schritt in genau diese Richtung der Spaltung, die irgendwie hervorangetrieben wird. Man hat einfach andere Vorstellungen aktuell. Und hoffentlich kommt man dann irgendwie, findet man da irgendwie wieder zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die große Hoffnung. Wir können kurz euch sagen, dass es in der Frauen-Champions League den letzten Spieltag geben wird. Unter der Woche sind da Wolfsburg und die Münchnerinnen zu Hause nochmal gefordert. Platz 6 und Platz 7 aktuell. Da ist also noch die kleine Chance da, mit Siegen was nach oben zu erreichen, nachdem man in dieser Woche keine Siege feiern konnte. Wolfsburg verliert und die Bayern nur unentschieden. Aber in der Liga bleibt der FCB weiter ungeschlagen. Mit 12 Siegen aus 13 spielt Wolfsburg mit 6 Punkten dahinter auf Platz 2. Und was ich ganz interessant finde, Bremen und Hoffenheim inzwischen auf Platz 3 und 4 in der Tabelle. Mhm. So, dann blicken wir nochmal ganz kurz auf die Woche der deutschen Europapokalergebnisse. Benni, wir machen es ganz kurz. Ihr habt es ja sicher alle mitbekommen. Die Frankfurter verlieren im Camp Nou 1-2. Die Bayern 3-1 gegen Lissabon auf Achtelfinalkurs. Dortmund macht mit einem 2-2 in Bodo Glimt zu wenig fürs Achtelfinale. Leverkusen unentschieden gegen Newcastle. Durchaus respektabel, aber vielleicht dann doch nicht das, was man sich erhofft hat. Freiburg in der Europa League erfolgreich, wenn auch nicht schön. Stuttgart klar gewonnen gegen ein sehr schwaches Maccabi und Mainz holt unter Urs Fischer im ersten Spiel mit neuem Trainer ein 1-1 bei Lech Posen.
Ja, ganz genau. Also Freiburg sieht weiterhin eigentlich ganz gut aus, kann man glaube ich durchaus sagen. Wichtiger, knapper Sieg, den man da holt. Und in der Champions League, ja, genau, Dortmund hast du schon angesprochen. Bayern am Ende konsequent Lissabon geschlagen, obwohl es zwischendrin echt knapp aussah. Und auch bei der Eintracht muss man sagen, Respekt vor dieser Leistung kann man durchaus, glaube ich, aussprechen. In einer Phase, in der nicht viel für die Eintracht läuft, sah es wirklich lange Zeit aus, als könnte man Barcelona wirklich mindestens ein Bein stellen. Man ging ja auch mit 1-0 in die Halbzeit. Dann ist es vielleicht auch ein Stück weit wirklich die individuelle Klasse, die diese Partie entschieden hat. Aber dennoch, ich glaube, aus diesem Spiel kann sich Frankfurt trotzdem einiges ziehen. Sonst, ja, Mainz, da läuft ja generell relativ wenig, dieser Punkt gegen Posen tut jetzt nicht weh mit Blick auf die Tabelle aktuell und dennoch, ja, muss man so eine Partie eigentlich am Ende gewinnen.
Ja, für die Eintracht ist es wahrscheinlich zu wenig, die müssen sich jetzt schon ordentlich strecken, um noch in die Playoffs zu kommen, für Leverkusen sollte das aber ja funktionieren. Da blicken wir dann drauf, wenn es in die ganz heiße Phase geht, in dieser Woche ja nur noch Mainz am Start, können wir kurz drauf blicken, Conference League, die spielen gegen Samsunspor, wenn man mit einem Sieg durchkommt, ist man auf jeden Fall weiter, ja, aber das Weiterkommen an sich ist auf jeden Fall gesichert.
Ja, ganz genau.
Ist das gut oder schlecht für die 05er?
Das ist wirklich eine gute Frage, die wir uns bei der Conference League irgendwie jedes Jahr mit dem deutschen Team stellen. Ich erinnere mich an diverse Debatten über Heidenheim. Boah, das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich eher sogar bei dem dünnen Kader, den Mainz sowieso hat, schwierig. Also klar macht das jetzt kurzfristig auch finanziell einen Unterschied. Aber was macht einen größeren Unterschied, finanziell abzusteigen oder in der Conference League noch dritt zu bleiben, eine Runde weiter? Ich würde tatsächlich sagen, vielleicht hätte es ihnen gut getan, dass man hier tatsächlich rausgeht. Aber es ist natürlich schwer, sowas zu sagen. Ich meine, irgendwie hoffe ich natürlich auch die ganze Zeit, dass man da ein bisschen selbstbewusster mit in die Liga nehmen kann. Aber nach einem Sieg aus 14 Spielen habe ich da mittlerweile auch da die Illusion verloren.
Ja, ich bin gespannt. Also Samsunspor ist punktgleich, beide stehen bei 10 Punkten.
Thomas
Reis, Achtelfinaleinzug, ja, so ist es. Ein Achtelfinaleinzug wäre vor allem auch wichtig, weil man dann erst wieder im März spielen müsste. Durchaus mehr Pause hat als die anderen Europapokalwettbewerbe. Ja. Die Playoffs wären im Februar und wenn man die vermeiden könnte, hätte man ja zumindest so 3 Monate Zeit, um sich so ein bisschen auf die Liga zu fokussieren.
So ist es.
Das wäre so eine kleine Hoffnung. Dann Tatjana Henny, neue CEO-Vorsitzende bei RB Leipzig ab Anfang 2026. Die erste Frau an der Spitze eines Bundesligisten. Benni, warum denn eigentlich so spät?
Gut, das ist eine Frage, die sich ja durchzieht. In Führungspositionen. Warum, ist eine gute Frage. Interessant, dass es RB dann sogar als erstes durchzieht. Ne? Muss man dann vielleicht auch mal tatsächlich lobend erwähnen. Aber ja, ein Name, den ich tatsächlich auch im Vorhinein nicht gehört habe. Deswegen bin ich erstmal gespannt, was man von ihr hört und ob sie Schlagzeilen positiv oder negativ schreibt an der Spitze von RB.
Ja, genau, so ist es. Dann blicken wir mal ganz kurz aufs Fußballwochenende. Wiesbaden mit neuem Trainer schlägt Tabellenführer Cottbus in Liga 3. Und auch der MSV Duisburg siegt nicht und spielt nur 0-0 gegen Aue. Das also ein wenig Spektakel an der Tabellenspitze. In der zweiten Liga, Benni, gibt es ganz viele Tore und auch manchmal nicht so viele Tore. Also es begann sehr torreich und dann, naja, mündete es im Samstag dann eher in so wenig Spektakel. Und am Sonntag, ja, waren alle Teams, die auf Platz 1, 2 und 3 stehen, jeweils mit 1-0 erfolgreich. Aber du willst natürlich sicherlich auch sprechen über den FC Schalke 04. Der ist Teil dieser Sonntagsspiele gewesen, gewinnt 1-0 in Nürnberg. Ich war in Darmstadt, war ein schönes Spiel. Am Ende ja. Pflichtsieg gegen Münster, der letzte Stadionerlebnis für dieses Jahr. Wie war es gegen den FCN von Miro Klose?
Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass Man freut, ich glaube auch generell, die Fußballwelt freut sich auch immer auf das Duell Schalke gegen Nürnberg, weil es dann mindestens eine geile Choreo gibt. Und da hat sich auch Schalke, glaube ich, nicht lumpen lassen. Hat erst in der kompletten Nordkurve, aus der kompletten Nordkurve ein riesiges erster FCN-Wappen gemacht, was sich dann umgedreht hat in ein Schalke-Wappen. Also es war wirklich schön zu sehen und auch schön zu sehen, dass sowas zwischen Vereinen im deutschen Fußball gibt. Ansonsten war es eine unspektakuläre Partie, die wieder geprägt war von einer unfassbar stabilen Verteidigung vom FC Schalke 04. Am Ende war es ein Konter, der diese Partie entschieden hat und das nächste Spiel zu null beim FC Schalke 04. Das ist ja wirklich was. Also 8 Gegentore in 16 Spielen ist unfassbar und übrigens 37 Punkte. Wenn man das mit dem Stand zur letzten Saison vergleicht, um die Zeit, da hatte der Tabellenführer 28 Punkte. Also 37 Punkte in der zweiten Liga nach 16 Spielen ist wirklich stark. Nur ein Punkt weniger als Schalke nach 34 Spielen in der vergangenen Saison.
Ja.
Das alles gehört zur Wahrheit dazu. Trotzdem merke ich da diesen Realismus auf Schalke. Sonst würden hier alle ausrasten bei diesem Stand, aber diese Ruhe, dieser Realismus, den man gerade spürt, ist wirklich angenehm und tut, glaube ich, auch diesem Verein unfassbar gut, trotz 5 Punkte auf den 4. Platz.
Fast schon beängstigend.
Eigentlich ja. Schon, ne? Das kennt, ja. ist nicht mehr mein Schalke. Aber sonst natürlich auch schön, dass Timo Becker nach seiner langen Verletzung seine Rückkehr gefeiert hat. Und sonst, ja, können wir, glaube ich, auch noch auf die anderen Vereine kurz gucken. Ich meine, Elversberg und Darmstadt ziehen mit. Dennoch sind dazwischen jetzt mittlerweile schon 4 Punkte zwischen Schalke und Elversberg, 1 und 2. Wer so ein bisschen federn lässt aktuell, zumindest in den letzten 2 Spielen, ist ja Hertha. Ne? Deutliche Niederlage in der Vorwoche. Jetzt unnötiges 3:3 gegen Fürth, die ja 15. sind. Da muss mehr gehen, wenn man sich da ans obere Drittel beißen will. Was hast du noch
und
sonst
mitgenommen? Und der KSC. Der KSC, der verliert zu Hause 0:4 ja. gegen Paderborn. Aufgepasst, Freunde. Topspiel. Freitagabend, 3. gegen 4. Beide punktgleich 32 Punkte. Darmstadt in Paderborn. Die haben alle mega Bock. Also die waren erst so ein bisschen weihnachtlich gestimmt. Ich habe mit einigen Lilienfans danach gesprochen. Aber dieses Spiel in Paderborn, Florian Kohfeldt hat gesagt, wir haben nicht so viel Zeit zur Erholung, aber das wird ein richtiges Brett. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja. Das haben wir vor dem Elversberg-Spiel auch alle gesagt. Das Ergebnis war 0:0. Ich hoffe, dass es am Freitag in Paderborn ein bisschen mehr Spektakel gibt. Naja, und die Arminia holt wenigstens einen Punkt gegen Kaiserslautern. Wir müssen jetzt langsam aufpassen, dass wir da nicht zu weit hinten reinrutschen, weil der Bruch zwischen Hertha und Karlsruhe deutlich erkennbar ist in der Liga. Ab Platz 8 beginnt der Abstiegskampf gefühlt. Das ist ja beängstigend, aber deswegen gucken wir da auch gar nicht so lange hin. Dann kommen wir in die erste Liga. Union mit einem sehr, sehr schönen Heimsieg gegen Leipzig. Das hat Spaß gemacht. Ich dachte erst, boah, nee, das Kickerspiel zum Abschluss von 6 Spielen, die du da irgendwie hintereinander weggemacht hast die ganzen Tage. Und dann Union gegen Leipzig, aber hat am Ende sich doch hochgelohnt. Die Eintracht 1:0 gegen Augsburg. 2 FCA-Tore wären aberkannt. Zwischenzeitlich wäre es so gewesen, dass durch diese, also wenn die beiden Augsburger Treffer gegolten hätten, wäre die Frankfurter Defensive die schlechteste der Liga. Heidenheimer 30 Gegentore, die Eintracht hätte dann 31. So stehen sie mit einer Tordifferenz von 29:29 da. Ist völlig absurd. Wolfsburg im Aufwind, mehr dazu bei Nico und David in der neuen Folge Football's Coming Home. Mhm. St. Pauli, wichtiger Erfolg gegen Heidenheim, die den Turnaround dann mal doch nicht schaffen. Der HSV geht unter im Kraichgau 1:4. Köln verliert das Derby in Leverkusen mit oder ohne Nacktkontrollen. Mhm. Das wird sich noch herausstellen. Und am Sonntag, ja, auch da mal wieder zu wenig vom BVB, wobei das in Unterzahl ja dann fast schon respektabel ist. Ein 1:1 in Freiburg.
Ja, ganz genau. Freiburg irgendwo gerade eine von vielen. Und Dortmund, ja, hätte natürlich die Chance gehabt da bei der Leipzig-Niederlage gegen Union. Nach der Leipzig-Niederlage gegen Union am Freitag da auf den zweiten Platz zu springen, sollte aber nicht sein. Ja, neue Normalität, nicht neue Normalität, aber darum muss man sich erstmal gewöhnen. Auch die Bayern können straucheln und das gegen den Tabellenletzten gegen Mainz. Achtungserfolg von Mainz nach diesem, durchwachsenen Unentschieden gegen Posen, jetzt dieses Unentschieden gegen Bayern. Ich glaube, man kann dem Mainzer nur wünschen, dass man sich jetzt hier ein bisschen Rückenwind mitnimmt, weil 4 Punkte auf den 16. Platz ist wirklich hart nach 14
7
Spielen.
7 Punkte aus 14 Spielen, ja, es ist wirklich übel.
Absolut. Ja. Und dann wird Bremen nochmal eben 4:0 im Weserstadion abgeschossen. Auch natürlich besonders schmerzhaft, dass Koulibaly, das riesige Innenverteidiger-Talent, jetzt hier mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird in der zweiten Halbzeit. Tut weh. Bremen, ich habe sie ja auch gegen Leipzig gesehen und generell habe ich eigentlich den Eindruck, spielerisch sehen die gar nicht nach 12. Platz in Teilen aus. Aber jetzt beim 4:0 war das eine deutliche Sache.
Da war mein 3-2-Tipp vielleicht doch bis zu optimistisch. Ja. Genau, WM-Tickets, wer mag, kann sich pleite machen. 155 Euro gegen Curaçao, über 200 Euro gegen Ecuador. Viel Spaß dabei. Das Testspiel gegen Elfenbeinküste wird dann nicht gegen die Elfenbeinküste stattfinden, sondern gegen Ghana. Das wissen wir inzwischen auch im Fußball. Benni, und dann an dich die Frage, was machst denn du Heiligabend eigentlich? Um 13.30 Uhr, 16 Uhr, 18.30 Uhr und 21 Uhr. Sind das die Weihnachtsgottesdienste in deinem Dorf oder habe ich mich da vertan?
So viele gibt es leider nicht mehr.
Okay.
Aber was werde ich da machen? Am Abend werde ich wahrscheinlich schön essen und in der Küche sitzen. Aber was mache ich davor?
13.30 Uhr, Burkina Faso gegen Äquatorial Guinea. Oh. Das perfekte Parallelprogramm zu Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger. 16 Uhr Algerien gegen Sudan, 18.30 Uhr Elfenbeinküste Mosambik und 21 Uhr Kamerun gegen Gabun. Danach kannst du vielleicht auch noch nachts in die Kirche gehen. Der Afrika-Cup steht vor der Tür. Es geht wieder los und zwar am Sonntag mit Marokko gegen Komoren. Also falls ihr über den Jahreswechsel neben der Tournee und der Tour de Ski nichts zu tun habt, here we go.
Ja, so ist es. Also Spiele zum Zungeschnalzen. Und tatsächlich ist der Vibe solcher Spiele im Afrika-Cup auch wirklich interessant und irgendwie auch wieder geil. Also kann man tatsächlich mal reingucken. Wo kann man das Ganze sehen zum Ende?
Sport, Digital, Zone, okay. Kriegt da raus. Und wenn kriegen nicht, wir raus. Werden wir, ja, richtig. So, aber auch natürlich wird noch Fußball gespielt, Borussen-Duell am Freitag und so weiter. Thomas Müller bleibt in der MLS, gut oder schlecht. Benni, also, es war ja fast schon ein neues Erleben, diese Emotionen auf der Allianz Arena bei Max Eberl im Gesicht, wenn Thomas Müller daneben sitzt. Hast du das gesehen am Wochenende?
Ja, habe ich gesehen. Es ist wirklich toll. Ja, generell Thomas Müller macht mich happy. Ich habe das Gefühl, der lebt gerade so ein bisschen seinen Traum. Der hat, glaube ich, richtig Spaß da drüben. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, ihn da so mit dieser Prise Lockerheit mehr, die er natürlich, er liebt den FC Bayern, darüber müssen wir gar nicht reden, aber ich habe das Gefühl wirklich, dass er sich da drüben gerade richtig wohlfühlt und ich habe ihn, glaube ich, vor anderthalb Jahren noch nicht da gesehen, umso schöner, dass es da so auch irgendwie läuft, auch sportlich übrigens.
Ja, genau, und dann kann ich dir noch sagen, dass das Schalker Fußballjahr endet mit einem Spiel in Braunschweig. Arminia ist im Olympiastadion. Das große Comeback nach dem Pokalfinale Ende Mai. Das ist dann parallel zum Topspiel Paderborn gegen Darmstadt. So, ich glaube, an der Stelle machen wir den Sack dann zu und melden uns wieder. Ja, Benni, ist die Frage.
Das sehen wir dann, aber auf jeden Fall
naja, nächste Woche Montag werden hier die Feuermelder gemacht am Montagmorgen. Das kann ich euch sagen. Ansonsten wäre ich bereit, aber das sehen wir dann.
Das sehen wir.
Also wir melden uns rund um die Tournee und hast du nicht gesehen, auf jeden Fall. Vielleicht nächste Woche oder rund um die Feiertage. Von daher sagen wir jetzt vorsorglich schon mal frohes Fest und noch nicht guten Rutsch, weil ich da optimistisch bin.
Ganz genau. Ich schätze auch. Und wir sehen uns. Bis denn.
Tschüssi.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.